das ist auch irgendwo wahrscheinlich das Schöne, warum so viele Leute dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil Fußball die wildesten Geschichten schreibt, und wenn jetzt ein absoluter Underdog einen großen Schlag hat, ist es auch eine Art von Comeback oder von Überwindung eines Hindernisses, und das begeistert einfach die Leute viel mehr, wie wenn jetzt, sag jetzt mal, Frankreich durchmarschiert und alles in Grund und Boden spielt.
Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel.
Ja, guten Morgen aus Wien. Wir sitzen hier am Donaukanal mit Blick auf die Donau. Mein Gesprächspartner heute ist Marc Janko, ein langjähriger Freund, Wegbegleiter. Schönen guten Morgen, Marc. Wie geht's dir?
Servus, Basti. Mir geht's gut, danke. Der Stresspegel hat sich etwas gelegt. In der Früh habe ich meine zwei kleinen Mädels in den Kindergarten gebracht. Und ja, da war es zwischendurch kurz vor der Eskalation. Aber jetzt ist alles ruhig und der Puls hat sich gesenkt.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass du einen sehr, sehr schönen Geburtstag heute hast. Du bist heute 38 Jahre. Und wie wirst du heute feiern? Mit deinen zwei Mädels oder sind sie dir zu sehr auf den Geist gegangen in der Früh, dass du dein Programm ändern wirst?
Nein. Also meistens mit der Familie, also nicht nur mit meinen zwei Mädels und meiner Frau, sondern mein Bruder lebt ja auch in Wien mit seiner Familie, meine Schwester lebt in Wien mit ihrer Familie. Und da wird man sich zusammen irgendwo treffen, und Mama macht immer die beste Sachertorte, die ich bisher auf der Welt gegessen habe, und die freue ich mich schon besonders. Auch wenn es nicht zuträglich ist fürs Gewicht, aber die Kleidergröße passt noch einigermaßen.
Okay, komme ich auf die Frage, die ich auch Martin Hanig gestellt habe vor zwei Wochen. Seit deinem Karriereende merkt man einen körperlichen Unterschied oder bist du weiter in Topform?
Na, Topform, weißt du ja, war ich nie, nie so wirklich, aber musste auch nicht sein, ich musste immer nur richtig stehen. Und jetzt nach der Karriere ist es so, dass ich die Zügel ein bisschen schleifen habe lassen. Also diese Konsequenz, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache, ist jetzt nicht mehr so in dem ganz großen Maße vorhanden, wie es davor gewesen ist. Und deswegen, ähnlich wie es beim Hanno der Fall ist, bei mir jetzt ist es ein bisschen umverteilt, also von Muskel in was Weicheres.
Okay, sehr gut. Also du machst Sport, spielst du noch Fußball oder bewegst du dich in
anderen Sporten? Nein, tatsächlich seit meinem Karriereende noch kein einziges Mal gegen den Ball getreten. Mit Ausnahme, ich war letzte Woche oder vor kurzem, ich weiß nicht genau, beim Hangar 7. Mhm. Und dort haben wir nachher so Torwandschießen gemacht mit dem Manninger im Tor. Das war wirklich das erste Mal seit meinem Karriereende, dass ich wieder mal einen Ball von meinem Fuß lassen habe. Und seitdem gar nicht mehr.
Also du vermisst es auch nicht?
Null. Und es hat bei mir wahrscheinlich, wenn wir nachher eher auch ein bisschen, glaube ich, zum Reden drüber kommen, damit zu tun, dass bei mir so ein bisschen die Flamme erloschen ist in den letzten zwei Jahren meiner Karriere, dass es nicht mehr ganz so in meinem Lebensmittelpunkt gestanden ist als oberstes Ziel, sondern ich habe es dann die letzten zwei Jahre nur mehr so als Beruf gesehen und habe so quasi die Zeit abgesessen.
Hat das mit deiner Familie zu tun gehabt oder war irgendwo dein Körper, der dir ein Zeichen gegeben hat, Marc, lass es, oder der Kopf irgendwo gesagt?
Weder noch. Also es hat eigentlich mit den Umständen zu tun gehabt. Also du weißt es ja selber aus leidvoller Erfahrung in Watford, wie schnell sie das drehen kann im Fußballbusiness, dass man von heute auf morgen quasi jetzt nicht mehr, auch nicht mal mehr eine reelle Chance bekommt, dass man Fuß fasst. Und so war es bei mir die letzten zwei Jahre in Prag, aber auch in Lugano. War eigentlich sportlich zum Vergessen, lebenstechnisch war es wunderschön, weil wieder zwei wunderschöne Orte kennenlernen dürfen, aber so die ganz große Wichtigkeit hatte es dann nicht mehr in meinem Leben und war bei dir wahrscheinlich ähnlich in Watford.
Absolut, habe ich auch Parallelen zu deiner Karriere gesehen, in meiner Karriere. Ich hatte Stationen, wo es super lief, es gab Stationen, wo ich natürlich auch aussortiert war oder mit dem Trainer nicht mehr zusammengekommen bin und dementsprechend gelitten habe, ja, aber zu diesen Auf und Abs werden wir bisschen später in unserem Podcast kommen. Ich würde gerne die aktuelle Lage beleuchten, auf die Europameisterschaft schauen. Du warst ja langjähriger Spieler der Nationalmannschaft, hast 70 Länderspiele gemacht, davon 28 Tore erzielt. Das ist eine tolle Quote. Würden wir eine Stürmer wie dich aktuell gut gebrauchen oder würdest du nicht gut genug bedient werden von unserem aktuellen Spielermaterial?
Puh, Schwierige Frage. Also ich glaube, dass wir viele gute Stürmer in der Mannschaft drin haben, die auch ihren Weg gehen werden. Ein Sascha Kalajdzic zum Beispiel. Ich glaube, dass der irrsinnig gute Anlagen hat und auch mitbringt. Aber, und das hast du jetzt auch schon vorweggenommen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten zwei Spielen, speziell auch im ersten Spiel, dass wenn du mit so einem Stürmer vorne drin spielst, dann ist er der quasi mehr oder weniger verhungert. Also es kam eine Flanke in der ersten Halbzeit und da war er auch dann wirklich gefährlich, konnte es nicht in den Toren münzen, aber dass irgendwie das Verständnis oder das Bewusstsein in der Mannschaft nicht da ist, diese Stürmer auch um deren Stärken zu forcieren. Also der Sascha hat mir im ersten Spiel fast ein bisschen leid getan. Natürlich super Einwechslung da mit Gregerl und Marco, keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, ohne das jetzt schmälern zu wollen, dass der Sascha das auch ohne weiteres so umsetzen hätte können von der Torgefährlichkeit. Aber die Flanken kamen einfach nicht. Wir probieren zu viel über die Mitte, es sind auch zu wenig variabel. Vom Spiel mit dem Ball müssen wir gar nicht erst anfangen. Das ist ein bisschen zu unkreativ und da fehlt es ein bisschen an Esprit. Also vor allem in den ersten zwei Spielen war es so, dass der Stoßstürmer, wer auch immer das gewesen ist, mehr oder weniger keine oder fast gar keine Flanken bekommen hat, wenig gefüttert worden ist und dementsprechend bist du dann vorne drin so ein bisschen die arme Sau, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, dass egal wer vorne drin spielt, wir müssen uns einfach bewusst sein um die Stärken der Spieler und die müssen wir dann auch forcieren. Und man kann nicht alles über die Mitte probieren und dann hoffen, dass dann irgendwas vor die Beine von jemand fällt, sondern da muss man einfach auch die Stärken der Spieler forcieren.
Mhm. Wenn ein Marc Janko jetzt spielen würde bei dieser Europameisterschaft, von deinem Spielertyp, von deinem Charakter her, und es läuft nicht so gut im Angriff, in den Abschlussaktionen, wie es aktuell läuft, Was ist dein Ratschlag oder was hast du gemacht während deiner Karriere, dass du mehr versorgt wirst mit Bällen über die Flanken? Weil du warst ja ein Spieler, der in der Box sehr aktiv war, sehr präsent war und mit 28 Toren in 70 Länderspielen natürlich seine Trefferqualitäten unter Beweis gestellt hat. Gab es bei dir irgendwas in deiner Karriere, wo du gesagt hast, wie du mit deinen Mitspielern geredet hast, wie du sie an der Hand genommen hast und sie gesagt hast, ihr müsst mich so und so füttern? Oder hast du dich da eher zurückgehalten?
Warten, bis sie es verstanden haben, wie es funktioniert. Nein, natürlich ab und zu auch mal reden mit den Jungs, speziell auf der Seite, welche Bälle ich als gefährlich oder auch als gut für mich erachte. Auch ab und zu im Verbund mit den Abwehrspielern. Also ich weiß nicht, ob du da mal dabei gewesen bist. Ich habe mal den Stevie Leiner zur Seite genommen und als ich da die letzten paar Male noch nachberufen worden bin, und habe gesagt, du pass auf, für mich als Stürmer sind diese Bälle am besten, die zwischen Tormann und Verteidigung geschlagen werden. Die kannst du auch ab und zu aus dem Halbfeld bringen. Und ich weiß nicht, ob er das so verinnerlicht hat, aber man probiert es natürlich und hofft dann, dass es dann fruchtet. Und das wirst du bestätigen, diese Bälle sind am ungutesten zu verteidigen. Für mich interessant, warum das nicht viel öfters auch von Trainerseite auch so gesagt wird. Aber vielleicht gibt es da so viele Sachen, wo man dran schauen muss, dass da nicht immer das Bewusstsein drauf liegt, in jedem Mannschaftsteil, was jetzt da gefragt ist.
Mhm. Kommen wir zum Trainer, Franco Foda. Da gab es ja die eine oder andere Unruhe aufgrund deines Interviews vor der Europameisterschaft. Du hast eine Aussage getätigt, die wir nochmal gerne beleuchten würden. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, die Stimmung ist kurz vorm Explodieren. Die Spielanlage von Trainer Foda ist irgendwo zu zurückhaltend, zu sehr ergebnisorientiert und das Spielermaterial, das wir besitzen in Österreich, hat viel mehr Potenzial, um mehr Spektakel zu spielen. Wir haben dann kurz danach telefoniert. Du hattest das Gefühl, du musst mir erklären, was du damit gemeint hast. Ich wusste natürlich genau, was du gemeint hast. Meine Frage an dich ist eher die, was wolltest du damit bewirken? Wolltest du irgendwo den ÖFB oder das Team einen Anreiz geben, um näher zusammenzuwachsen? Wolltest du einen Hallo-Wachruf starten? Oder war das einfach deine Meinung, denn du bist ja aktuell auch Sky-Experte und Kurier-Kolumnist und sitzt ja mittlerweile auf der anderen Seite und beleuchtest das Bild von der Vogelperspektive?
Also vorneweg, ich habe das ja auch im Telefonat dich gefragt, ob du das ganze Interview gelesen hast. Und es stimmt nicht ganz, was du jetzt gesagt hast. Also ich habe nicht gesagt, die Stimmung ist kurz vorm Explodieren. Ich habe gesagt, die Stimmung ist nicht gut. Und ich glaube, dass das Potenzial hat, während einer Euro, sollten die Ergebnisse nicht passen, zum Explodieren zu kommen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich habe diese Aussage getätigt, nach den verpatzten drei Generalproben, speziell nach dem letzten Spiel gegen Dänemark, höchste Quali-Niederlage in der Geschichte des ÖFBs, wo nach vorne hin nahezu gar nichts gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, die Stimmung ist nicht gut. Und mich hat viel mehr überrascht, dass das dann auch in einer breiteren Öffentlichkeit, natürlich die meisten haben nicht das ganze Interview gelesen und immer nur die Schlagzeile gelesen, das dann dazu geführt hat, dass es als Kritik gewertet wird, weil du weißt das selber, wenn du drei Generalproben verpatzt vor einem großen Event, vor einem großen Ziel und die laufen, alles andere ist gut, also kein Tor geschossen oder ich glaube nur ein Tor geschossen, dann ist das natürlich haaresträubend und da soll mir jemand mal sagen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Also da brauche ich nicht einmal Insights liefern oder mit jemandem gesprochen zu haben, das kann sich eigentlich jeder denken. Und dass die Leute noch immer gemeint haben nach diesen drei Generalproben, dass die Stimmung gut ist, das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Aber zu deiner Frage, was wollte ich bewirken? Ich wollte natürlich bewirken, einen kleinen Anreiz zu setzen, dass sich vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen mal hinterfragt. Ich war ja das ein oder andere Mal auch in meinen letzten Jahren, wurde ich noch nachberufen im Nationalteam. Und habe da schon auch gemerkt, dass es das eine oder andere noch ein bisschen zum Nachstellen gilt und speziell auf der kommunikativen Ebene. Und ich habe nach wie vor noch, wirst du auch haben, den ein oder anderen Kontakt im ÖFB, jetzt nicht nur von Spielerseite oder Mannschaftsseite her, sondern auch im Präsidium, wo man sich ab und zu mal austauscht. Und da kann man auch ohne, dass es jemals gesagt worden ist, zwischen den Zeilen lesen, auch wie Sachen gesagt werden, also in welchem Tonfall.
Absolut, ich bin völlig bei dir, vor allem auch, wenn du diese Nachricht absendest, die du abgesendet hast, die schlägt erst dann Wellen, wenn quasi das, wenn du jemanden quasi getroffen hast mit der Aussage.
Also das wollte ich eben gerade sagen. Also wenn das hat auch mir gezeigt, dass es auch gar nicht so falsch gelegen ist, ja, diese Meinung, weil eben so drauf reagiert worden ist. Weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre und man ruht quasi in sich, dann nimmt man diese Aussage gar nicht wahr und geht eigentlich zur Tagesordnung über. Aber dadurch, dass das so oft wieder kommuniziert worden ist und darauf beharrt worden ist, nein, die Stimmung ist super, dann hat mir eigentlich schon gezeigt, also war vielleicht gar nicht so unrichtig, mein Eindruck von außen.
Und wir hatten es ja selbst gemeinsam erlebt, 2016 in Frankreich, wo wir angereist sind und auch wenig Freiheiten genießen durften aufgrund der Terrorgefahr. Mhm. Wenn man daran zurückdenkt, habe ich mir damals schon gedacht, dass wir sehr, sehr lange an einem Ort gemeinsam sein werden und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, gibt es das Potenzial für Konflikt, für Reibung, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Wir hatten kein Ventil in dem Sinne, wir hatten, glaube ich, einmal Besuch von den Familien erlaubt gehabt und man kann auch deine Aussage, und das ist auch meine Meinung, man kann deine Aussage ganz, ganz salopp auf dieses Turnier 2016 legen, weil wir hatten auch Explosionsgefahr, obwohl davor die Leistungen besser waren, die Quali hervorragend war und wir hatten auch damals diese Probleme auch angesprochen.
Ist auch ganz normal. Also ich wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen verwunderlich, diese Aufgeregtheit nach so einer Aussage und Janko kritisiert Foda. Da geht es gar nicht um, ich kritisiere Foda oder das ÖFB-Team, sondern ich bin ab jetzt Fan dieser Nationalmannschaft. Ich bin jetzt nicht mehr Spieler auf der Spielerseite. Ich bin vielleicht jetzt auch irgendwo journalistisch tätig, aber das ist jetzt mal ganz weit mal hinten angestellt. Aber ich habe auch durch meine Erfahrungen Sachen gesehen und auch Sachen erfahren, die mir auch gewisse Alarmzeichen verinnerlicht haben. Und wenn ich diese letzten drei Spiele vor der Euro gesehen habe, und wir haben es ja auch vor der Euro 2016 gemerkt, man lügt sich da irgendwo auch ein bisschen in die Tasche und sagt, nein, es ist alles gut und wenn es dann drauf ankommt, dann werden wir es schaffen. Ich glaube noch immer, trotz alledem, 2016 wurdest du dich auch schon tausendmal gefragt, dass die berühmten Kleinigkeiten nicht auf unserer Seite gewesen sind. Es hätte sich genauso gut auf die andere Seite schlagen können, aber um das geht es jetzt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass man auch gut beraten ist jetzt. Kritik möchte ich es gar nicht nennen, aber einfach Impulse von außen jetzt nicht immer nur als Angriff zu werten, sondern vielleicht auch ab und zu mal als Hilfestellung oder als Impuls, wie ich es gerade gesagt habe.
Der Impuls war auf alle Fälle gut, denn wie du auch eingangs erwähnt hast, gab es danach etliche Bekundungen von Spielern, von Trainern, von Funktionären, dass die Stimmung im Camp hervorragend ist und es wurde quasi unterbewusst gespeichert, deine Aussagen, und du warst eigentlich schon sehr hilfreich in der Hinsicht.
Ich habe auch extrem viele, vielleicht war es nur meine Wahrnehmung, sehr viele Postings gesehen, wo halt bewusst diese Schiene gespielt worden ist und
Hashtag gute Laune. Janks,
Hashtag Janko. Hashtag gute Laune, Hashtag Janks, enjoy the sunshine und da ein lachender Spieler, da ein lachender Trainer. Alles gut und das erste Spiel haben sie gewonnen, deswegen super und ich freue mich und mir ging es da nie darum, jetzt irgendwie Unruhe reinzubringen, sondern einfach nur ein bisschen einen Impuls reinzubringen, dass die Mannschaft sich vielleicht der eine oder andere ein bisschen nachschärft und ein bisschen mehr am Punkt ist.
Fühlst du dich in deiner Vogelperspektive bestätigt, wenn man sich die Leistungen der ersten drei Spiele anschaut?
So groß bin ich jetzt auch nicht, Basti. Ich bin ein 96, also Vogelperspektive. Ich habe zwar einen anderen Blickwinkel wie ein Stevie Leiner, aber, bestätigt, und auch um das geht es mir auch nicht, sondern ich habe einfach eine Meinung oder ein Gefühl gehabt, das habe ich kundgetan. Und okay, du weißt es auch selber, wenn man Sachen in der Öffentlichkeit sagt oder anspricht, dann gibt es Leute, denen gefällt es, gibt Leute, denen gefällt das nicht. Leute, die sagen, ja, endlich sagt es mal einer. Die anderen sagen, halt den Mund, Janko, ist okay. Und damit muss man und wird man leben können, wenn man in der Öffentlichkeit sich bewegt. Aber derjenige, der keine Kritik erfahren will, der soll am besten gar nichts sagen, weil dann bekommst du auch keine Kritik. Also sinnbildlich, wenn du etwas öffentlich vertrittst, deine Meinung, da gibt es ja immer Gegenwind, und auf das muss man sich einstellen, und das habe ich schon seit eh und je verinnerlicht, und das ist für mich überhaupt kein Thema. Damit kann ich leben.
Möchte aber trotzdem ganz kurz auch darauf eingehen, nachdem du ja die Tätigkeit als Experte aktuell innehast. Wie siehst du das österreichische Spiel? Wir sehen Verbesserungsbedarf, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir sehen Riesenpotenzial, wir sehen aber auch, dass das Potenzial auf der mentalen Ebene wahrscheinlich abgerufen wird, auf der physischen Ebene auch. Also ich sehe eine sehr, sehr aktive österreichische Mannschaft, eine sehr, sehr gewillte österreichische Mannschaft. Aber es steht in den Gazetten, es ist auch in unseren Köpfen verankert, deswegen hätten wir wahrscheinlich mehr Euphorie in Österreich. Es fehlt was, wenn man das so sagen darf. Es fehlt was, es fehlt irgendwo das Abrufen der Qualität der einzelnen Spieler. Was nimmst du wahr? Was fehlt dir?
Also ich schließe mich da mit ein jetzt in dieser Aussage, dass es uns schon seit etlichen Jahren an Unterschiedsspielern mangelt. Ja. Und Marco, und das ist in deiner ersten Episode mit Hanno kurz angesprochen, unsere Offensive ohne Marco ist eigentlich nur mehr halb so gut, und Marco ist zum Beispiel kein Akademiespieler jemals gewesen. Also das ist ein richtiger Straßenfußballer, mit dem hat unser Offensivspiel etwas Besonderes, und von Marco habe auch ich persönlich, du hast eingangs auch meine Statistik angesprochen, ich glaube, ohne Marco im Team hätte ich vielleicht die Hälfte meiner Tore nur gemacht. Also ich habe nicht viel von ihm profitiert. Und solche Spieler haben wir einfach nahezu nicht. Ich weiß jetzt nicht, in den Nachwuchsnationalteams habe ich jetzt so wenig beleuchtet, aber ich weiß nicht, was danach kommt. Auf jeden Fall so eine Qualität, Weltklasse, wird schwer. Wir sind zwar brav, wir spielen engagiert, und den Wille kann man der Mannschaft nie abstreiten. Aber so richtig was Besonderes tue ich mir schwer, dass ich irgendwo etwas sehe. Natürlich, David geht es zu Real Madrid, spielt aber eine Position, die jetzt für die Offensive immer nur bedingt hilfreich ist. Ja. Und ich sehe es halt insofern ein bisschen schwierig, weil natürlich auch immer wieder zu Recht gesagt wird, wir Österreicher haben uns entwickelt. Sage ich, ja stimmt alles, nur die anderen haben sich auch entwickelt. Also es ist ja, wenn man den Fußball von heute im Vergleich zu vor 10 Jahren vergleicht, dann ist das fast eine andere Sportart, von der Intensität her, Zweikampfführung her, technische Qualität. Und das ist vielleicht auch etwas, was mir in den ersten zwei Spielen aufgefallen ist, dass diese Geisterschnelligkeit, bevor der Spieler noch den Ball bekommt, war ich speziell bei den Niederlanden sofort zu sehen, die wissen genau, wie sie den Ball weiterspielen wollen, die wissen schon, bevor sie den Ball bekommen, was hinter ihnen passiert, wo freie Räume sind, und diese Räume werden dann im Sprinttempo angelaufen. Und bei uns war es ab und zu ein bisschen zu wenig geistesgegenwärtig und geistesschnell, und so ist es natürlich für eine gut verteidigende Mannschaft ein gefundenes Fressen. Die können dann gemütlich verschieben nach links, gemütlich verschieben nach rechts. Aha, spielen nie über die Außen, immer nur über die Mitte, dann machen wir die Mitte kompakt, dann passiert nahezu eh nichts. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir halt auch dann immer wieder mal Flankenbälle eingestreut haben, dann wurde es eben meistens auch immer gefährlich, weil auch das kannst du wahrscheinlich selber bestätigen. In dem Moment, wo der Ball auf die Seite gespielt wird, orientierst du dich natürlich als Verteidiger auf die Seite, und dann verlierst du den Raum hinter dir aus dem Blick. Und das ist dann die Chance, dass etwas entstehen kann. Wenn du immer nur durch die Mitte angreifst, dann wird es schwerer dann.
Bin bei dir, dass Marco natürlich der Klebstoff dieses Teams ist und auch sein kann, der Unterschiedsspieler. Marco hat...
Auch die Glühbirne.
Auch die Glühbirne.
Ja, genau. Mal an, mal aus,
genau.
Aber bringt Licht.
Bringt Licht, stimmt, ja. Marco ist kein Akademiespieler. Du hast Erfahrung gemacht in Holland mit Twente Enschede, wo auch Marco gespielt hat, ein paar Jahre vor dir. Die Holländer sind uns aber weit voraus. Also wenn man das Spiel gesehen hat, vor allem das zweite Gruppenspiel der Österreicher, muss man einfach klar sagen, die Holländer sind auch Akademiespieler, aber sie haben trotzdem das gewisse Extra oder gewisse Etwas noch mehr, das auch Marco besitzt, mal überraschen zu können, mal irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Das sind ja auch top ausgebildete Spieler. Du hast bei Twente Enschede das erlebt.
Ja, aber ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass der Unterschied darin liegt, dass du, Akademiespieler per se ist ja nichts Schlechtes, aber du, die Art und Weise, wie du herangezogen wirst in eine Akademie, ob du jetzt quasi Schablonenentwicklung bekommst, dass jetzt zu denen gesagt wird, wenn der Ball auf die Seite geht, musst du diesen Laufweg machen. Es ist sehr ausrechenbar und vorhersehbar. Und ich glaube, dass es speziell in solchen Ländern, die du gerade angesprochen hast, auch sehr viel Freigeist gibt und dass das auch gefördert wird. Ja, mal Freispiel, 4 gegen 4 auf halbem Feld oder was auch immer, dass diese Formationen, die speziell auch in Holland gespielt wird, das 4-3-3, das berühmte, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, kreative Entwicklung zu fördern. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei uns ein bisschen zu kurz kommt, sondern bei uns wird immer nur sehr schablonenhaft agiert und das führt natürlich zu einer hohen Ausrechenbarkeit.
Also auf lange Sicht wäre der Ansatz von einem angehenden Marc Janko Sportdirektor oder Trainer, dass man sagt, auch in Österreich, weg von diesem Schablonendenken, Defensivorganisation, ja, muss man beibehalten, sonst glaube ich, kann man gar nichts mehr verteidigen, aber in der Offensive mehr Freiheiten geben, auch in der Jugend schon und das beibehalten bis zum Erwachsenenfußball.
Schon auch, aber einfach eine gute Mischung, dass man gewissen Spielern, die diese Qualitäten mitbringen, Unterschiedsspieler werden zu können, dass man sie auch in ihrer Entwicklung darin bestärkt, dass sie auch mal länger den Ball haben und nicht nur querspielen und auf die Seite spielen oder prallen lassen, sondern einfach auch sich dahingehend kreativer entwickeln können. Und da gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie man das aus einem Spieler rauskitzeln kann. Diese berühmten Straßenfußballer, die schon seit wir klein waren eigentlich immer wieder mal gibt, die haben das ja nicht in einer Akademie gelernt, sondern die haben das im Spiel, im Käfig gelernt und im Spiel 5 gegen 5 auf kleinen Feld. Und je öfter du das wiederholst, desto besser ist es dann auch für deine Entwicklung. Dann kannst du es auch abrufen. Mhm. Also es braucht ein bisschen was von beidem. Ja. Also natürlich Schablonen und eine Struktur ist gut zu haben, aber jetzt nicht nur das, würde ich sagen.
Ja, Gott sei Dank war Marco im letzten Gruppenspiel dabei. Wir sind in die nächste Runde aufgestiegen. Was erwartest du dir von der K.O.-Phase jetzt? Ist Österreich verbessert? Haben wir mehr Selbstvertrauen? Mehr Euphorie?
Ja, so, man hat es ja auch 2016 bei den Isländern gesehen. Ist ja nicht unbedingt immer notwendig, dass man spektakulären Fußball bietet und Offensivfußball bietet, um eine Euphorie zu entfachen oder um auch Großes zu schaffen. Und die Isländer haben ja, wir haben es leidvoll erfahren müssen, alles andere als tollen Fußball gespielt, aber sie haben sich dann selber auch in einen Flow reingespielt, haben nicht nur Island, sondern auch viele Teile von Europa mit sich mitgerissen und begeistern können. Und das ist bei so einem großen Event immer möglich. Auch für unsere Jungs, jetzt geht es in die K.O.-Phase und da kann man natürlich, in einem Spiel ist immer alles möglich und jedes Spiel schreibt seine eigenen Geschichten. Man kann nicht, das ist ja auch irgendwo das Schöne am Fußball, dass es nicht immer so vorhersehbar ist und der vermeintliche Underdog kann auch immer den stärkeren oder besseren schlagen und das macht es auch irgendwo so interessant, da ist es alles möglich.
Absolut und auch die Isländer 2016 haben ihr bestes Spiel in der K.O.-Phase gegen England gemacht, als sie sich rausgekegelt haben.
Genau,
von dem her,
erwartet. Ja.
Genau, von dem her erwarten wir oder hoffen wir, dass Österreich auch das beste Spiel der Euro in der K.O.-Runde macht.
Natürlich, definitiv. Und die Möglichkeiten sind da, aber es wird natürlich nicht einfach gegen solche Kaliber.
Kommen wir zum letzten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, was das Thema Nationalmannschaft anbetrifft. Und da möchte ich dann aber gleich den Übergang auch finden auf deine sportliche Karriere, deine Vereinskarriere. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir 2008 uns für die Europameisterschaft vorbereitet haben. Marc Janko, damals im Trikot von Red Bull Salzburg. Und es gab damals dieses Auswahlverfahren. Josef Hickersberger hatte damals sehr viele Spieler einberufen, zu viele Spieler meiner Meinung nach. Und sie haben uns in der Vorbereitung ziemlich gefordert alle. Und du bist dann allerdings im letzten Moment vom Eurozug abgesprungen oder wurdest runtergetreten von Josef Hickersberger und dem Trainerteam.
Ich habe keine Rose bekommen.
Du hast keine Rose bekommen, genau.
Beim Rosenabend, ja.
Ich habe diesen Nachmittag in Graz noch sehr gut in Erinnerung. Das war für mich einer der, obwohl ich dabei war, einer der schlimmsten Momente, weil einfach ja, man Trauer gesehen hat. Man muss es ganz, ganz klar sagen, Trauer von Menschen, die man mag, auch von dir. Habe in deinem Gesicht aber auch irgendwo Wut wahrgenommen. Das ist, glaube ich, auch völlig nachvollziehbar. Also damals wir saßen da im Kreis in Graz, ich kann mich erinnern. Und Josef Hickersberger hat die Mannschaft bekannt gegeben und du bist dann quer den Platz quasi nach Hause gereist. Das hat auch den Spielern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die mitfahren durften, irgendwo das Herz auch rausgerissen, weil es jeden hätte treffen können. Du bist in dem gleichen Jahr, du bist dann abgereist, du bist im gleichen Jahr in Österreich Spieler der Saison geworden. War dieser Moment, als wir in Graz diese Kaderbekanntgabe hatten, die Initialzündung für die internationale Karriere von Marc Janko. Wie hast du dich damals gefühlt und was hast du davon mitgenommen? Hat dich das stärker gemacht oder warst du in dem Moment nicht du selbst?
Also in solchen Momenten ist natürlich immer in erster Linie zumal die Trauer oder der Ärger oder der Wut im Vordergrund. Aber das ist ja auch etwas, und das sagt man immer so salopp, aus Niederlagen lernt man halt am meisten oder aus Rückschlägen lernt man am meisten. Ich hatte einige von diesen Niederlagen und Rückschlägen in meiner Karriere, speziell am Anfang meiner Karriere, jetzt nicht nur dieser besagte Rosentag von Pepe Hickersberger, sondern Verletzungen, Trainer, die einen nicht quasi offensiv fördern, sondern andere Spieler lieber in den Fokus stellen wollen. Und gegen diese Widerstände anzugehen oder sich dagegen zu wehren, das macht eigentlich einen Menschen, glaube ich, erst so richtig charakterstark. Und diese Resilienz kann man auch erst in solchen Momenten dann eben auch trainieren und auch wirklich dann zutage bringen. Und das hilft einem für sein ganzes späteres Leben, glaube ich, solche Momente. Und man sagt nicht umsonst, dass Sport eine Turbo-Lebensschule auch für jeden Einzelnen bedeutet. Deswegen ist es auch so wichtig, dass junge Menschen Sport machen, weil du diese Erfahrungen wie in kaum einem anderen Bereich so schnell auch dir so aneignen kannst. Und ja, ich bin damals nicht gewählt worden. Über die Art und Weise dieser Auswahlsituation kann man jetzt drüber trefflich diskutieren. Ich würde es, glaube ich, anders machen.
Definitiv.
War ein bisschen seltsames Prozedere. Da ich glaube, alle paar Tage musste einer nach Hause fahren. Ich glaube, dass insgesamt ich mir schon sehr früh, habe ich eingangs in meiner Aussage jetzt gesagt, aufgrund meines Werdegangs, Verletzungen, Wachstumsprobleme, wurde nie in Nationalteams in der Jugend einberufen, waren eben andere eher im Fokus. Ich habe war so ein bisschen das nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern das sechste, siebte, was irgendwo in der Werkstatt liegt, wenn die anderen nicht funktionieren. Und ich habe aber trotzdem immer an meinen Traum geglaubt oder glauben wollen. Und sich da in solchen Momenten nicht hängen zu lassen, das klingt wahnsinnig, wahnsinnig banal, wenn man sagt, bleib positiv. Aber das wirklich.
Hast du das trainiert oder hast du dir aktiv was vorgenommen, dort das zu verarbeiten? Oder ist das von deinem Charakter hervorgegeben, von deiner Erziehung hervorgegeben, dass du das mit dir selbst ausmachst? Oder hast du das mit jemandem geteilt?
Schwer zu sagen.
Diese Wut?
Also ich hab natürlich vielleicht, es hat deshalb mitgespielt, zwei Elternteile gehabt, speziell die Mama, die eine Weltklasseathletin gewesen ist, Sperrwerferin 1968, eine der wenigen Bronzemedaillen in der Sommerolympiade für Österreich geholt. Und die haben es vielleicht bis zu einem gewissen Grad vorgelebt, ja. Wobei auch da man sagen muss, auch sie dann, je älter ich geworden bin, also ich bin ja erst Profi mit 20 geworden, in meinen Mitte 20ern, da mich schon noch immer wieder gedrängt haben, jetzt lerne mal was Gescheites oder mach eine Ausbildung, weil in dem Alter sind andere schon mehrere Jahre Profifußballer. Und ich habe aber irgendwo in mir noch immer fest dran geglaubt, dass es funktionieren kann. Und ich habe halt vielleicht war das auch mit ein Grund, früh in meinem Werdegang herausgefunden, dass wann immer du halt eine Unwegsamkeit vor dir hast, dass du immer die Chance hast, jedes Mal aufs Neue dich zu entscheiden, ertränkst du dich jetzt in Selbstmitleid oder ergibst du dich jetzt oder probierst du dich dagegen aufzulehnen? Und dieses Gefühl, wenn man etwas geschafft hat oder gemeistert hat, was einem vielleicht ein bisschen in den Weg gelegt wurde, ein Stein, wenn man den aus dem Weg räumen kann, dieses Gefühl, es nach aus eigener Kraft geschafft zu haben, ist einfach unfassbar gut und macht vielleicht auch irgendwo süchtig. Und vielleicht war das so ein bisschen so der Grund, dass mich das gereizt hat, gegen Widerstände eben anzugehen und es zu beweisen, dass man es trotzdem schafft. Aber nochmal, das ist natürlich etwas, was unfassbar leicht klingt, aber in dem Moment eigentlich eins der schwersten Dinge ist überhaupt. Hattest du mal Rückschläge in deinem Werdegang?
Ich überlege gerade, ich sehe einige Parallelen. Ich habe es auch im Gespräch mit Martin Hanig schon gesagt, dass ich auch neben dir in der Garage lag als Ersatzrad. Und,
aber du warst bei Sturm Graz in der Akademie.
Sturm Graz Akademie, aber ich wurde jetzt nichts. Ich durfte mitspielen, sagen wir es mal so. Ich durfte mitspielen, ich wurde von Position zu Position verschoben und mir hat keiner diese Karriere attestiert. Mhm. Aber ich denke gerade nur drüber nach, weil du sagst was ganz Interessantes, was sich bei mir auch abgespielt hat, dass auch dieser Widerstand, sich zu wehren gegen Aussagen, gegen bessere Spieler, gegen Rückschläge, sich in sehr, sehr jungen Jahren geformt hat. Es war in der Akademie schon. Mhm. Du warst auch in der Akademie.
Ich war nicht, Akademie fing bei der Admira damals an, U16. Mhm. Und die, die es nicht in die U16, in BNZ hieß es damals, Bundesnachwuchszentrum, genau, die es da nicht geschafft haben, haben Wiener Liga gespielt. Das ist so quasi der Abklatsch, mhm, von BNZ, die halt nur in Wien spielen. Und in diese Mannschaft wurde ich zuerst gesteckt und qualitativ sehr, sehr überschaubar. Und wurde es dann, danach hat man dann den Fehler berichtigt und ich wurde dann erst in die BNZ-Mannschaft gesteckt. Aber Nationalteams in der Jugend nie. Also ich hab viel, mit vielen zusammengespielt, auch heute noch befreundet mit dem einen oder anderen, die damals Jugendnationalteamspieler gewesen sind. Und vielleicht ist gerade das auch irgendwo ein Grund gewesen, dass es der eine oder andere eben dann nicht schafft, weil er dann irgendwo meint, er ist schon auf einem Niveau, wo man vielleicht ein paar Prozent weniger geben muss. Und das ist vielleicht irgendwo die Falle für den einen oder anderen, dass sie es dann eben nicht geschafft haben, weil vom Talent her hätte es viele andere Spieler gegeben, die viel mehr Talent gehabt hätten als ich. Weiß nicht, warst du in Nachwuchsnationalteams?
Ich war einmal dabei, ich war dabei, aber sehr spät, mit 18 Jahren war ich dann einberufen, aber ich glaube, das war irgendwo Goodwill auch vom ÖFB oder von Sturm Graz, hat extremen Druck gemacht. Ich war damals nicht in der Situation oder in der Position, mir das wünschen zu dürfen. Es kam für mich schon sehr überraschend, damals einberufen zu werden in der U18. Aber für mich war immer, je größer die Aufgabe, desto größer die Herausforderung, desto größer meine Motivation und mein Antrieb. Und als ich das erste Mal dabei war und Rot-Weiß-Rot tragen durfte mit 18 Jahren, war es für mich klar, es gibt keinen Weg zurück mehr. Es gibt nur mehr geradeaus, völlig fokussiert, dieses Thema anzugehen. Und ich war auch jemand, der sich dem Niveau immer angepasst hat. Also ich habe in meiner Karriere bei Sturm Graz begonnen, bin nach Deutschland, wo ich anfangs komplett hinten nachlief, also von der Physis, von der Schnelligkeit etc. Aber es war für mich eine große Herausforderung, gleich wie dieses Podcast-Thema. Ich habe gestartet, es ist für mich eine Herausforderung. Ich bin noch nicht gut drin, würde ich sagen, aber es macht mir jede Menge Spaß und ich will mich verbessern. Aber diese Challenges im Leben, dass man an seiner Aufgabe wächst, die haben mich schon immer begleitet. Und da sehe ich auf alle Fälle Parallelen auch zu deiner Karriere. Du bist ja dann...
Aber Entschuldigung, ich möchte noch ganz kurz einhaken. Also ich glaube, dass auch genau diese Auswahlkriterien, ja, in der Jugend, nicht nur jetzt bei dir oder bei mir, dahingehend vielleicht auch ein bisschen nachgeschärft werden könnten, weil eben solche Spieler wie, ich möchte uns zwar jetzt nicht mit Marco vergleichen, Marco hätte vom Potenzial her locker Real Madrid oder Bayern München schaffen können, wenn er im Kopf klarer gewesen wäre, das weiß er selber auch. Aber eben solche Spieler wie du, ich, auch ein Sascha Kalajdzic, ja, die wurden nie in der Jugend dementsprechend so gefördert, sondern mussten immer gegen Widerstände ankämpfen. Und auch Nationalteams kannst du lang suchen. In der Jugend wurden wir da nie einberufen. Und dieses Auswahlkriterium könnte man meines Erachtens nach schon ein bisschen nachschärfen, weil der Fokus noch viel zu sehr auf den Moment gilt. Ja, dass man einfach schaut, okay, der Junge ist jetzt 15, 16 Jahre, wie schnell rennt er auf 20 Meter? Okay, jetzt langsam, braucht man nicht. Ist er gelenkig? Nein, ist nicht gelenkig. Das sind alles Sachen, da kann man dran arbeiten, sondern man lässt ein bisschen das Potenzial außer Acht, was diese Spieler wenn man sie schleift, dann später dastehen können für eine Mannschaft. Diese Vision hat man viel zu wenig, meines Erachtens nach, in Österreich. Man produziert eine Fülle an mehr oder weniger gleichen Spielermaterial. Dieses besondere, sehr, sehr große Spieler.
Globalisierung des Fußballs.
Ja, generalisiert. Ja, man generalisiert und man sagt, okay, für die Akademie musst du die 20 Meter in so und so viel rennen. Wenn du das nicht schaffst, bist du halt nicht dabei. Gibt's Akademien, die ziehen das einfach so durch. Und gerade diese speziellen Typen, und da ist jetzt natürlich der Sprung ein gewaltiger, aber auch Messi, ja, ist eigentlich das Paradebeispiel für...
Also der Sprung jetzt von Marc Janko zum Messi oder von Sebastian Brödel zum Messi?
Von Sebastian Brödel zum Messi.
Der ist riesig.
Aber diese Sache ist einfach auch veranschaulicht auch, dass einfach dieses, möchte nicht fast sagen abnormale, aber dieses überdurchschnittliche, entweder ist einer unterdurchschnittlich klein oder überdurchschnittlich groß, dass diese relativ früh aussortiert werden. Und gerade diese Spieler können dann später einer Mannschaft enorm viel geben und etwas Spezielles einer Mannschaft auch geben. Und diese Vision fehlt mir ein bisschen auch in der Ausbildung in Österreich.
Und in der Ausbildung auch zu sehr auf Schnelllebigkeit, wie der aktuelle Fußball sich bewegt,
genau,
ausgerichtet
ist. Genau, ja. Und Frankreich ist ja nicht umsonst der Top-Favorit auf den Titel. Die haben eigentlich alles vorne drinnen. Die haben Schnelligkeit, die haben körperliche Robustheit, die haben Kreativität, die haben alles. Die können auf jede Spielsituation reagieren. Das kann nicht jede Mannschaft. Und wenn du halt nur, wie gesagt, mit einer Variante angreifen kannst, dann ist das halt sehr ausreichendbar.
In Österreich ist ja auch der Gedankenweg immer wieder erlaubt, dass man sagt, jemand mit 18, 19, 20 Jahren, der keine Akademie durchlaufen hat oder in der dritten Liga oder vierten Liga zwar für Furore sorgt, der wird in Österreich nicht großartig noch gescoutet. Da ist man sofort abgeschrieben, dass man sofort, naja, dritte Liga, der hat nie die Jugendausbildung genossen, ja. Der kann es nicht schaffen in der Bundesliga. Ja. Es gibt zu wenig Beispiele auch heutzutage, dass Spieler wie du es gesagt hast, Messi ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, aber auch in England, Jamie Vardy, der bis zu seinem 22. Lebensjahr, glaube ich, nicht professionell gespielt hat und jetzt einer der besten Stürmer, sage ich auch, ich habe gegen ihn gespielt, der Welt ist.
Also es soll nicht heißen natürlich, dass diese Auswahlverfahren per se schlecht sind. Ich möchte nur sagen, dass man, und das ist vielleicht die Message an die Leute da draußen, egal ob es in der Wirtschaft ist oder in der Kunst oder was auch immer, dass man, wenn man jetzt im ersten Moment jetzt nicht gescoutet wird oder gefördert wird von Leuten, die einfach für eine Entwicklung zuständig sind, dass das noch lange nicht heißt, dass man es auch später nicht schaffen kann. Also da gibt es so viele Beispiele im Sport speziell, aber auch natürlich in der Wirtschaft oder in der Kunst. Hermann Mayer fällt mir jetzt auch spontan ein, als Sportler. Ja, der ist ja quasi nur als durch einen Zufall als Vorläufer, dann haben die Leute gesehen, hoppala, der ist als Vorläufer, fährt er den anderen 2 Sekunden um die Ohren. Und diese Dinge gibt es immer wieder. Und Auswahlverfahren heißt, es ist nichts endgültig beschlossen, sondern man kann es trotzdem schaffen.
Das ist auch genau das Spannende, wenn man sich in verschiedenen Kulturkreisen oder im Sport sich bewegt oder sich umschaut, das habe ich auch immer gerne gemacht, dass man sich informiert in anderen Lebenslagen, in anderen Aufgabengebieten und genauso in der Kultur, im Sport, auch bei mir, in anderen Sportarten. Ich habe mir oft gerne Tennis angeschaut, um auch zu sehen, was macht Dominic Thiem zum Beispiel, wenn er einen Fehler macht? Wie reagiert er? Er ist auf sich allein eingestellt. Im Thiem hat man immer jemanden, der einen pushen kann. Der Tennisspieler ist komplett isoliert auf seinem Platz. Wie kann man da Sachen rausziehen? Ich habe mich auch mit österreichischen Künstlern getroffen als Beispiel und habe gefragt, wie bist du zu deiner Berufung gekommen? Und da gab's größere Steine als die Steine, die vor mir lagen. Und das hat mich immer inspiriert, sich auch da quasi querfeldein Gedanken zu machen und dort auch Inspiration zu holen.
Ja, vor allem auch Erfahrungen zu lesen oder sich auszutauschen. Also ich kann mich erinnern, ich habe es auch schon vorher gesagt, in meiner Jugendzeit bin ich dann innerhalb von einem Jahr, ich war meistens immer so durchschnittlich groß und bin dann in einem Jahr 17 Zentimeter gewachsen und habe mich dann nachher eigentlich gefühlt, wie wenn ich nicht mehr laufen kann und koordinativ hat einfach nichts mehr zusammengepasst und ich habe mich in dieser Zeit, habe ich mir damals das Buch gekauft vom Hermann Mayer und vom Lance Armstrong, okay, der ist dann später abgedriftet in eine nicht so vorbildliche Rolle, aber damals war der halt ein absoluter Hero und hat einfach ein riesen Comeback geschafft nach einer tödlichen Krankheit und das hat mir auch immer Inspiration gegeben, also wie es dir gegangen ist, dass du sehr oft auch von diesen Leuten gelesen hast, die einfach ein Comeback geschafft haben. Und die Comebacks, wenn du es dann selber einmal schaffst oder ein Comeback in gewisser Art und Weise ein Hindernis, was dir vor die Beine geworfen wird, dann überwindest, ist ja auch eine Art von Comeback. Und dieses Gefühl dann nachher zu haben, ist einfach irrsinnig befreiend, aber auch bestätigend und gibt einen enorme Kraft.
Das beste Gefühl überhaupt.
Das beste Gefühl überhaupt und it's all about comeback, sagen die Engländer. Und das ist auch irgendwo wahrscheinlich das Schöne, warum so viele Leute dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil Fußball die wildesten Geschichten schreibt und wenn jetzt ein absoluter Underdog einen großen Schlag hat, ist es auch eine Art von Comeback oder von Überwindung eines Hindernisses und das begeistert einfach die Leute viel mehr, wie wenn jetzt, sag jetzt mal, Frankreich durchmarschiert und alles in Grund und Boden spielt.
Nachdem Marc und ich fast 1,5 Stunden miteinander gesprochen haben, teilen wir hier jetzt die Aufnahme. Das war also Teil 1 von Building Bridges mit Marc Janko. Teil 2 folgt nächste Woche. Bis dann, euer Sebastian.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.